Guten Morgen, einen gesegneten dritten Advent wünsche ich euch. Ja, wir haben viel über Licht gehört, Dunkelheit und Licht. Aber ich habe so überlegt, warum können wir am dritten Advent nicht mal über Elefanten sprechen? Elefanten. Ach, stört euch das? Es passt ja nicht so zu Weihnachten. Das können wir ja anpassen. So, so besser? Ja, gut. Ich möchte jedoch nicht über diese große und wunderbare Geschöpfe reden, sondern über ein Metapher, einen sprachlichen Ausdruck, womit etwas bildlich verdeutlicht werden soll. Es geht um den Elefanten im Raum. Habt ihr schon mal davon gehört? Manchmal schreibt man davon oder man liest schon mal davon so hier und da. Da geht es, ne? Da heißt es ja, da war der Elefant im Raum. Er war nicht wirklich da eigentlich, aber es macht so den Eindruck so. Also, bei dem Elefanten im Raum geht es darum, dass es einen Sachverhalt gibt, den man übersieht oder übersehen will, aber eigentlich der unübersehbar ist. Man möchte ihn übersehen, weil man sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Oder man möchte einfach mit diesem Elefanten so nichts zu tun haben. Vor einigen Monaten gab es ein bekanntes Beispiel. Alle reden über Trump. Und das war noch lange vor der Präsidentenwahl in der USA, aber da gab es einen Zeitungsartikel, da ging es um einen Bericht von einem Treffen von Regierungschefs. Und da hieß es, der Trump war der Elefant im Raum. Trump war nicht da. Und sie haben auch, glaube ich, ging ja gar nicht darum, dass sie über ihn reden, aber alle wussten, okay, ab November oder ab irgendwann ist er vielleicht Präsident. Und ne? Möchten aber eigentlich gar nicht darüber reden. Müssten wir vielleicht, aber möchten wir nicht. Sowas kann vorkommen. Gut, einfacheres Beispiel wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel hier nur noch über den nächsten Sommerurlaub reden oder über den nächsten Sommerschlussverkauf und dabei gar nicht beachten, dass es zunächst bald Weihnachten gibt, ist auch nicht zu übersehen. Ne? Dass wir erst mal Weihnachten haben. Also wer redet denn vom Sommerurlaub? Oder, so wie auf dem Bild, ein Firmenvorstand sitzt zusammen und streitet darüber, ob und welches Gebäck es zum Kaffee bei der nächsten Sitzung gibt, während auf dem Flipchart oder an der Wand gebeamt, ganz riesengroß, knallrot, das Wort Insolvenz steht. Insolvenz möchte man nicht drüber reden. Müsste man aber. In dem Fall spricht man vom Elefanten im Raum. Dieser Ausdruck stammt übrigens von dem russischen Schriftsteller Fjodor Dostojewski. Er hat das in ein Werk, so um 1873, das erste Mal so geschrieben, über den Elefanten im Raum gesprochen. Aber erst seit den 1980er Jahren ist das so als Ausdruck, eigentlich erst mal im englischsprachigen Raum, The Elephant in the Room, aber auch später in Deutsch natürlich bekannt geworden. Der Elefant im Raum. Aber nun möchte ich euch mitnehmen nach Jerusalem. Zu der Zeit kurz vor der Geburt Jesu. Das war eine relativ friedliche Zeit. Relativ friedlich. Zuvor hatte der Kaiser Augustus schon überall im Römischen Reich das goldene Zeitalter verkünden lassen. Es kamen Leute überall im Reich und als Herolde und sagten, Augustus ist Kaiser geworden. Ist jetzt nicht mehr kein Bürgerkrieg mehr, es gibt kein Trubel mehr, es ist Frieden mit den Ländern ringsum und er ist jetzt Kaiser, er hat das Sagen und es ist jetzt das goldene Zeitalter angebrochen. Sowas wie ein Evangelium. Das wurde damals auch so genannt in der Zeit. Das Wort Evangelium ist nicht erst entstanden, als Jesus auf der Welt war und als die Evangelien geschrieben wurden. Das Wort gab es ja vorher schon. Evangelium, gute Nachricht. Also die Zeit war, man könnte sagen, einigermaßen. Israel war zwar unter der römischen Besatzung, was für manche natürlich irgendwo auch unerträglich war, aber irgendwie für das tägliche Leben war vielleicht soweit alles da. Es war keine Hungersnot, keine größeren Kriege und Kämpfe. Klar, es gab immer gewisse Streit zwischen Gruppen und hin und her, aber es war eigentlich so relativ friedlich. Und die Israeliten wurden in Bezug auf ihren Glauben so ziemlich in Ruhe gelassen. Und auch den Mittelpunkt ihres religiösen Lebens, den Tempel, ließen die Römer unbehelligt. Machen sie nichts dran. Der von den Römern eingesetzte König Herodes hatte den Tempel sogar ja vergrößert und ausgebaut, ja einen Schmuckbau daraus gemacht. So ähnlich, wie man das hier auf dem Bild sich vorstellen kann. Wer nach Jerusalem kam, konnte den Tempel wohl kaum ignorieren oder übersehen. Der war da. Und durchaus war den Römern irgendwie etwas daran gelegen, nicht nur ihre eigenen Götter günstig zu stimmen, sondern auch die Götter der unterworfenen Völker. Aber dieser eine Gott, der dort im Tempel als Schöpfer Himmels und der Erde, als König des Universums angebetet wurde, blieb für sie doch eher der Elefant im Raum, den sie weitgehend ignorierten. Heute laufen viele Menschen durch unsere Straßen an den Kirchen und Gemeinden vorbei. Ihnen interessieren vielleicht manchmal noch in alten Kirchengebäuden Kunst und Kultur, die dort zu finden sind. Aber Gott bleibt für sie den Elefant im Raum. Der Elefant im Raum, der meistens ignoriert wird. Wie kommt das? Gut, zunächst wollen wir uns mal der Bibel zuwenden und uns jemanden anschauen, mit dem wir uns, denke ich, identifizieren können. Wir gehen zu Lukas 1. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte, wie er, aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und jetzt waren sie beide alt. Eigentlich nichts Spektakuläres, oder? Ein älteres Ehepaar, gläubig, mit Genauigkeit sich an Gottes Wort haltend, so wie einige von uns, oder? Zumindest versuchen wir uns auch genau daran zu halten, oder zumindest die 10 Gebote, oder? Mit mehr oder weniger Erfolg. Zacharias war ein Priester, ein Mann Gottes. Er hatte seinen täglichen Einsatz in und um den Tempel in Jerusalem. Er wird seinen Dienst, in die er hineingewachsen war, man wurde ja als Priester quasi geboren und kam da automatisch rein, er wird diesen Dienst bestimmt mit einer auch gewissen Routine versehen haben. Auch ein Teil unseres Lebens, seines Lebens und meines Lebens spielt sich ja in einem geistlichen Umfeld ab, in der Gemeinde. Und je nachdem, wie lange wir schon dabei sind, werden wir auch, so wie Zacharias das mit Hingabe und einer gewissen Routine machen und mit dazu beitragen, einfach, dass der Laden läuft. Ist auch gut so. Was fehlt also? Die Menschen gehen hier vorbei und Gott bleibt der Elefant im Raum, den man allzu gerne übersieht und ignoriert. Wir müssen uns mit diesem Tempel noch ein wenig beschäftigen. Mit dem Tempel in Jerusalem, mit der Geschichte dieses Tempels. Hunderte Jahre zuvor wurde ein Zelt aufgerichtet. Genau nach den Anweisungen Gottes, weil er bei den Menschen, bei seinem Volk Israel wohnen wollte. In den Büchern Mose, in der Tora, können wir nachlesen, wie Gott in diesem Zelt in der Stiftshütte gegenwärtig war, mit seiner Herrlichkeit. Er wohnte tatsächlich mitten unter dem Volk Israel, sichtbar durch eine Wolke und nachts auch durch eine Feuersäule. Diese Stiftshütte war der Prototyp, nachdem auch der spätere Tempel des Salomo gebaut wurde. Auch dort war Gott gegenwärtig. Das kann man alles nachlesen. Dann folgten aber viele unrühmliche Jahre von Abwendung und Ignoranz Gott gegenüber seitens des Volkes Israel. Und am Ende stand die Vernichtung des Tempels durch ein feindliches Heer. Beim Propheten Ezekiel lesen wir, wie Gottes Gegenwart sich schon vorher aus dem Tempel zurückzieht. Aus Ezekiel: Da erhob sich die Herrlichkeit des Gottes Israel von dem Cherub, über dem sie gewesen war. Das war im Tempel. Da war das Abbild eines Cherubs, eines Engels. Denn die Cherubim, die Engel, das waren Engel, die vor Gott in Gottes Gegenwart waren. Und so ein Bild war ja auch in diesem inneren Kern des Tempels, in dem Allerheiligsten. Und da heißt es, die Herrlichkeit erhob sich von dem Cherub, über dem sie gewesen war, hin zur Schwelle des Hauses. Und dann heißt es später, und die Herrlichkeit des Herrn ging von der Schwelle des Tempels hinweg. Und dann noch später heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn stieg auf, mitten aus der Stadt. Ein leeres Haus. Gott war nicht mehr da. Später, also viele Jahrzehnte später, als das Volk zum Teil zurückkehrte in das Land, durften sie dann, wurde zwar auch wieder ein Tempel gebaut, eben jener Tempel, der dann von Herodes ausgebaut und verschönert wurde. Aber diese Gegenwart Gottes erscheint hier nirgendwo. Gott gab aber eine Verheißung in der Zeit des Wiederaufbaus des Tempels, und zwar vom Propheten Haggai. Dort heißt es, und ich, spricht der Herr, ich werde alle Heidenvölker erschüttern und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Oder auch der Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Heerscharen. Zacharias diente also gewissermaßen in einem leeren Haus. Aber das Bewusstsein, dass er doch dem Gott Israels, den Schöpfer Himmels und der Erde, diente, ließ ihm seinen Dienst in Treue und Hingabe tun. Dann eben mit dem Elefanten im Raum. Vielleicht hat er es auch nicht so empfunden. Vielleicht ist es für dich manchmal auch so, dass du das Gefühl hast, ja, Gott, wo ist Gott? Gott ist eben wie so ein Elefant im Raum. Man redet von ihm, man hört von ihm, aber habe ich ihn wirklich erlebt? Was ist mit uns? Ist mein Leben als Christ und in der Gemeinde auch gekennzeichnet von dieser Treue, pflichtbewusst, traditionsbewusst, das Ganze auch aufrechterhaltend oder auch immer auf der Suche nach neuen Ideen und Methoden, immer bestrebt, auch mit der Zeit zu gehen? Ich denke, das machen wir schon irgendwie alles richtig. Man kann vieles machen und man soll auch einfach dumm rumsitzen, sagen wir mal, müssen wir auch nicht. Es ist schon alles richtig. Zurück zu Zacharias. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die Volksmenge draußen und betete. Also dieser Tempeldienst, dafür waren die Priester ja da, die durften ja in den Tempel, so das Volk blieb draußen in dem sogenannten Vorhof, blieb irgendwie stehen und wartete. Und der Dienst an diesem besonderen Räucheraltar hat etwas mit Gebete zu tun. Deswegen heißt es auch, das Volk stand draußen und betete. Und in diesem ersten Teil, also da von euch rechts, das ist ja dieser Teil, der erste vordere Teil der Stiftshütte oder des Tempels, wo dann der Priester drin war, wo der Leuchter stand und auch eben dieses kleine in der Mitte, ich stehe ja davor, so ein etwas kleineres Ding, das ist das der Räucheraltar und da wurde Räucherwerk dargebracht und das, ja, man soll sagen, das begleitete oder symbolisierte auch die Gebete. Das war sein Dienst. Es gab natürlich noch das Allerheiligste, aber das hatte nur ein besonderes Bewandtnis an einem speziellen Tag im Jahr. Der Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Es geht erstmal um das Gebet. Jetzt stell dir vor, du bist hier und wir sind alle zusammen und wir beten. Und du betest. Betest für dich. Das wird Zacharias ja auch gemacht haben. Er wird Gott auch seine eigenen Anliegen gebracht haben. Und er hatte ein besonderes Anliegen. Wie lange werden seine Frau und er schon Gott um ein Kind gebeten haben? Was mag er mit sich herumgetragen haben? Konnte er sein Herz, seinem Herzen Luft machen? Eigentlich macht er alles richtig. Weil das ist das, was wir ja sollen. Dafür sind wir zusammen. Wir beten. Wir teilen auch Dinge. Und wir beten auch für andere Leute. So wie wir für die Missionare beten. Aber stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Du betest und Gott antwortet. Da kommt etwas. Und das passierte dem Zacharias. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Hier steht nicht irgendein Elefant, nicht irgendeine Hoffnung, irgendeine Idee, irgendeine Erwartung im Raum. Nein, hier steht ein Engel, ein Bote Gottes, direkt aus der Ewigkeit, direkt aus der unsichtbaren Welt, direkt von Gott, mit einer direkten Zusage Gottes im Raum. Dein Gebet ist erhört worden. Du wirst einen Sohn haben. Und er sagt noch mehr. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er, dein Nachkomme, wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Seht ihr? Lukas 1, das Weihnachtsevangelium. Was da in Gang kommt, das hat ja nicht nur Zacharias Freude gebracht. Die Geschichte Gottes mit den Menschen nimmt hier doch seine entscheidende Wende. Zacharias Sohn Johannes der Täufer, wird zum Wegbereiter des Sohnes Gottes, der als wahrer Gott und wahrer Mensch in dieser Welt kommt. Heil für das Volk Israel, Heil für alle Menschen. Und dann geht es auch ziemlich Schlag auf Schlag. Zacharias geht raus zum Volk, aber er kann nicht sagen, er ist buchstäblich mit Sprachlosigkeit geschlagen, weil er dem Engel Gabriel nicht geglaubt hat. Er glaubt ihm nicht. Das war sein Kommentar. Gabriel sagt ihm, du wirst einen Sohn haben. Und er sagt, ja, wie soll das gehen? Er konnte es sich nicht vorstellen. Sie waren alt. Wie soll das gehen? Ja. Wenn Gott das schon sagt, dann sollten wir nicht zweifeln. Oder nicht sich einen Kopf machen, wie das gehen soll. Wenn Gott etwas sagt, dann geht das auch. Vor vielen Jahren hatte ich auch mal an einem Abend, wurde mir klar, du musst Gott will dich in seinen Dienst haben, Gott will, dass du zur Bibelschule gehst. Und ja, ich habe gesagt, so, wie soll das gehen? Ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen, ich muss dies und das. Ich? Wieso ich? Ne? Aber Gott ließ nicht locker, bis ich gesagt habe, okay, Herr, wenn das so ist, ich verlasse mich auf dich. Du wirst alles machen, den Weg ebnen. Und ich konnte von den Niederlanden aus nach Deutschland auf eine Bibelschule kommen und Gott hat das möglich gemacht. Ich bekam kein BAföG, keine große Unterstützung. Ich bin einfach so gegangen und Gott hat es möglich gemacht. Während dieser Zeit in der Bibelschule passierte mir wieder sowas. Da kam dann eines Abends so dieser Gedanke, Südamerika. Wir hatten immer mal Missionsnachrichten gehört, auch von Brasilien. Und da kam mir dieser Gedanke. Und ich habe gesagt, nee, ich in Außenmission, also bitte. Da muss man Dinge organisieren und managen können. Und ich kann das nicht. Nee, aber da passierte das Gleiche, ne? Das hämmerte durch meinen Kopf und es ließ mich nicht in Ruhe. Und die ganze Nacht oder ein Großteil der Nacht ging dabei rauf, bis ich gesagt habe, okay, gut, Herr, ich werde gehen. Mach du. Wenn Gott etwas sagt oder uns ruft oder uns fordert oder uns was zusagt, er wird dafür sorgen. Wir müssen nicht noch selber einen Kopf, großen Kopf machen, den Koffer packen oder so. Das geht. Das kann man machen. Aber alles andere wird Gott versorgen. Und so geht es dann dem Zacharias auch. Er kann zwar jetzt nicht reden und deswegen kann er dem Volk auch nichts segnen, nichts sagen und er geht nach Hause. Und dann wird seine Frau schwanger. Und als sie, die Elisabeth, im 6. Monat ist, bekommt sie Besuch von ihrer Verwandten, Maria. Und da wird ihr von Gott durch seinen Geist klar gemacht, dass Maria, ihre Verwandte, den Sohn Gottes unter ihrem Herzen trägt. Ja, die ist ja auch schwanger. Und dass sich alle Verheißungen Gottes erfüllen werden. Alle Verheißungen. Alle Verheißungen. Das heißt, das Ganze, was sie schon wussten, was schon lange, den hunderten Jahre vorher schon angesagt war, wird sich erfüllen. Und eben auch dieses Wort. Es wird der Ersehnte der Nationen kommen und dieses Haus wird mit Herrlichkeit erfüllt werden. Das war die Zusage. Gott wird wieder bei den Menschen wohnen. Oder wie es in Johannes Evangelium steht, Kapitel 1, Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Er lebte unter uns. Wörtlich heißt das eigentlich im Grundtext, er zeltete. Das war so ein Hinweis darauf, das ist kein Palast und kein Tempel in dem Sinne. Es ging darum, dass Jesus wirklich als Mensch auch, als wahrer Mensch, als Mensch unter uns gelebt hat. Er kam ja als Kind, Weihnachten. Und wir, die wir heute leben, wir haben ja im Nachhinein diesen Blick auf seine Herrlichkeit. Wir wissen, wer Jesus ist und wir kennen ihn sogar. Ich hoffe, dass du ihn kennst. Wenn du ihn noch nicht kennst, wenn das für dich so eine ganz neue Sache ist, dann sollten wir reden. Dann sollte vielleicht einiges geklärt werden. Denn das ist wichtig. Sonst bleibt für dich Gott ein Elefant im Raum. Ja, wir haben einen Blick auf diese Herrlichkeit. Davon schreibt ja auch Paulus später. Und ein Vers möchte ich euch so vorlesen. Aus 2. Korinther, in 2. Korinther, Kapitel 3 und 4, da geht es ja um dieses Thema Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Jesu, die offenbar wird, auch in uns. Da heißt es in Kapitel 4. Den Vers ist bekannt, den habe ich, glaube ich, hier auch schon öfter gelesen. Denn Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, um uns zu erleuchten mit Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist das, was unser Leben erfüllen sollte und erfüllen kann. Oder, wie es an anderer Stelle heißt, wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel, und werden in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie der Geist des Herrn es wirkt. Das ist Gottes ganzes Wirken, das ist Gottes ganzes Ansinnen, dass das, was in Jesus Wirklichkeit geworden ist, dass das auch in uns irgendwie sichtbar wird, dass wir dasselbe erkennen und sehen und den Wert und die Wichtigkeit, aber auch, dass es uns erfüllt, dass wir die Liebe erkennen. Also als dann es soweit ist und der Johannes geboren wird, dann kann auch Zacharias bezeugen, auf einmal wieder mit seiner Stimme, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Müsst ihr zu Hause mal lesen, der Lobgesang des Zacharias. Wir können natürlich viel unternehmen, damit Menschen auch hierher kommen. Wird auch gemacht. Ist auch toll. Ist alles richtig. Du und ich, wir sollten auch die Kontakte, die wir haben zu den Menschen so in unserem Alltag, nie abbrechen, nicht verloren gehen lassen. Es ist so wichtig, dass die Menschen von uns irgendwie merken, in unserer Sprache, wie auch immer, dass wir was anderes haben. Dass wir was haben, was wirklich Weihnachten ausmacht. Aber was können wir sonst noch tun? Zacharias verrichtete im Tempel eine Handlung, die symbolisch für das Gebet steht. Er bedient diesen Räucheraltar. Und draußen stand das Volk und betete. Wir brauchen heute nicht so den Tempel und die symbolischen Handlungen. Aber wir können beten. Hebräer 10 sagt: Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wenn du Jesus kennst, dann kannst du, dann hast du einen offenen Himmel. Kannst du was Besseres geben, einen offenen Himmel? Schöne Sachen zu kaufen, das ist aber kein Vergleich. Den offenen Himmel zu haben, mit Gott reden zu können, alles ihm sagen zu können, das können wir sollten. Wir haben nur gesehen, dass die Gegenwart Gottes da kein Elefant im Raum mehr ist, sondern Realität. Und seit allem, was geschehen ist, nachdem Zacharias dem Engel begegnete, wir dürfen sollten voller Vertrauen all die Dinge, die uns beschäftigen, auch die Nöte unserer Mitmenschen, womit wir konfrontiert werden, zu Gott sagen. Und dann? Stell dir vor, du betest und Gott redet, Gott antwortet. An Zacharias sehen wir, was passiert, wenn wir nicht glauben. Wir werden stumm. Wir brauchen nicht zu erwarten, dass Menschen hier in unseren Räumen von Gott in ihren Herzen angesprochen werden, wenn wir das, was wir vorhin in dem Vers in Hebräer gelesen haben, nicht beherzigen, nicht machen. Wenn das nicht wirklich unser dringendster Wunsch ist, die Dinge vor Gott zu bringen. Irgendjemand hat mal, ich habe vor 2 Wochen waren wir in Barcelona, und da hat auch der Pastor über das Gebet gesprochen, über wie man betet. Und er hat gesagt, er hat als ein Ratschlag: bete verzweifelt. Da ging es um den Hauptmann in Kapernaum, der einen kranken Knecht hatte, und er hat verzweifelt Jesus gebeten, weil er keine andere Möglichkeit, keine Chance mehr hatte. wie dringend sind uns die Dinge, die mit unseren Mitmenschen passieren oder mit uns selbst und in unserer Familie, wie dringend ist es, dass Menschen auch ihn kennenlernen und ein wahres Weihnachten erleben? Wo ist die Leidenschaft? Wo ist die Verzweiflung, dass wir sagen, Herr, wenn die nicht zu dir finden, wo bleiben sie dann? Oder ne, wenn nicht diese Not gelindert wird? Du brauchst nicht zu erwarten, dass Menschen dich auf deinen Glauben ansprechen, wenn du nicht, so wie eben gesagt, für sie betest. Gut, ich möchte zum Schluss kommen. Das Gerät kennen wir alle, der Schlüssel. Wie oft benutzen wir ihn? Vielleicht hat schon der eine oder andere das gelesen, was ich als Impuls in unserem Gemeindeblättchen geschrieben habe. Da habe ich auch kurz sowas erwähnt. Ne, ich glaube, Bankkarte und Schlüssel. Die Dinge, die man so schnell und häufig braucht, ohne dabei nachzudenken. Wie oft benutzt du ihn? Und eigentlich bleibt mir da nur noch eine Frage oder eigentlich eine Herausforderung. Jedes Mal, wenn du einen Schlüssel benutzt, denke daran, dass du den Schlüssel zum Herzen Gottes hast. Als gläubiger Mensch, als Jesus-Nachfolger, als Erlöster. Du hast den Schlüssel zu Gottes Herzen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen, vor aller Zeit. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Das wünsche ich mir für mich selbst, für euch, für uns als Gläubige, dass wir das in den Blick bekommen, dass wir das wirklich nutzen. Denk dran, jedes Mal, wenn du einen Schlüssel steckst, weißt du, ich habe den Schlüssel zum Herzen Gottes. Denke daran, denn vielleicht ist da dann etwas, was du hast, was dich vielleicht schmerzt, was dich zum Verzweifeln bringt. Das kannst du ihm sagen. Und stell dir vor, wenn du betest und Gott antwortet, was dann passieren kann. Gott segne sein Wort an unser Herz. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du gekommen bist als das Licht. Und das hat so viel verändert. Du hast so viel verändert, den Lauf der Geschichte, aber eigentlich vor allen Dingen Menschen hast du verändert. Und du hast so bist so hineingekommen. Ich danke dir auch in meinem Leben. Ich danke dir für die Erlösung aus dem Wahnsinn des Verlorenseins. Ich danke dir, dass du, Herr, immer noch Menschen rufst und Menschen rettest. Und so möchten wir dich bitten, dass du eben auch das wahr werden lässt, Herr. Und dass wir es erleben dürfen. Dass wir einen offenen Himmel haben, dass du da bist und immer hörst. Herr, wir möchten dich preisen und danken und beten, auch jetzt schon, und dich anbeten. Amen.
Ja, Licht leuchtet auf.